Radio 1.
Das Berliner Ensemble ist ja nicht nur bekannt für gutes und interessantes Theater. Es ist auch ein Haus, in dem der politische und gesellschaftliche Diskurs zu Hause ist. Wie zum Beispiel gestern Abend erst, als die investigative Korrektivrecherche zum rechtsextremen Treffen in Potsdam als szenische Lesung auf die Bühne gebracht wurde. Man konnte es auch im Livestream sehen. Oder wie am kommenden Sonntag, wo es einen ganzen Thementag über den Einfluss von KI auf unsere Demokratie geben wird. Unter anderem mit dabei ist der Satiriker und Schriftsteller Sebastian Hotz alias El Hotzo. Guten Tag. Hallo Sebastian.
Hi.
Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich wieder hier sein darf.
Ja, wir haben zuletzt gesprochen über deinen fantastischen Podcast, den du mit Saiba Humsi machst.
Genau, von dem komme ich gerade über.
Von dem kommst du ja, gerade. Worüber habt ihr gesprochen?
Wir haben also natürlich die Korrektivrecherche berührt. Wir haben über meine ästhetische Begeisterung über die Bauernproteste
geredet. Erzähl doch mal über deine, wir wollen das jetzt nicht zu viel schon vorwegnehmen.
Nein, alles gut. Ich glaube, die Zielgruppen von Radio 1 und meinem Podcast sind unterschiedliche.
Warum? Und, woraus schließt du das?
Die Leute, die meinen Podcast hören, die arbeiten gerade in der Kohlegrube, denke ich.
Ach so, okay, da hast du aber jetzt nochmal die Kurve gekriegt.
Ich bin ja sehr ländlich aufgewachsen und so diese Traktorkolonnen, die gab es immer in der Erntezeit, als es noch ganz viele Höfe gab.
Ja.
Und die standen vor dem Großhandel, der das Getreide so aufgekauft und abgeladen hat. Und das war für mich als Vierjähriger fantastisch. Und ich fand das so beim Aufstehen und Rausschauen auf die Straße vor meiner Wohnung und so, ach ja, stimmt, ich fand das mal richtig geil und es hat wieder was mit mir gemacht, sage ich mal.
Ah ja, okay. Das können wir dann ab wann hören, die neue Podcast-Folge?
Ich glaube, am Samstag um 9 Uhr oder so.
Ah, okay, gut. Wir reden über KI. Wann hast du zuletzt KI benutzt?
Ich habe mich dagegen lang verwehrt, aber weil ich das so aus so einer Trotzbewegung nicht benutzen wollte, so wie ich nicht in Kryptowährungen investiere, weil ich die Leute, die davon richtig begeistert sind, so grundlegend unsympathisch finde.
Ja.
Aber ich habe das dann tatsächlich vor kurzem, habe ich mir die Chat-GPT-App auf mein Handy runtergeladen und habe irgendeinen Auftragsgag damit so also so einen Gag, den ich für ein Unternehmen geschrieben habe, den habe ich dann mir davon so vorlegen lassen und mal geguckt, können die das besser als ich? Und so, ja. Also diese erzwungenen Gags, diese, die man mit so einem Widerwillen schreibt, weil man so gut dafür bezahlt wird, aber nicht wirklich das Thema gerade gut findet.
Dafür reicht's
wirklich locker.
Ah,
also
okay.
Ich würde sagen so, 2 von 3 Satiresendungen in öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern könnten gut von ChatGPT geschrieben werden.
Weil die Autoren so schlecht sind, weil
sie alle
nur Schema F machen.
Also das ist überhaupt kein Vorwurf. Also wenn man jede Woche eine Sendung schreibt, und das habe ich ja auch eine Zeit lang gemacht, dann ist manchmal so ein Gag dabei, bei dem man weiß, dass der jetzt so funktioniert und dass der jetzt so ins Schema passt. Aber das ist kein Gag, über den man so unendlich stolz sein wird.
Ah ja, okay.
Und diese Gags, die halt da sein müssen, weil es gerade die Muse nicht küsst, die, glaube ich, kann ChatGPT zumindest nach dem Baukastenprinzip, nachdem Gags halt, wenn sie auf wöchentlicher Basis gemacht werden müssen, funktionieren, das kann es ganz gut nachahmen.
Ja. Ich habe heute einen Post von gestern mal rausgesucht, den können die Menschen, die hier sind, auch gerade sehen auf unserem Bildschirm. Ich zitiere mal, man sieht ein ziemlich hässliches Wohnzimmer, man sieht einen Mann darin sitzen und dann steht darunter, ich denke jeden Tag an Oliver Kahns Wohnzimmer.
Ja.
Sollte es einen Himmel geben, sehe er für mich so aus.
Ja.
Wo ich dachte, das kann KI nicht. Also diese Zusammenhänge herstellen von einem Fußballer, seinem Wohnzimmer, schlechtem Geschmack und dem Humor von El Hotzo, das geht nicht. Oder?
Das ist ein großes Kompliment.
Ja, ist es.
Aber ich glaube, also das ist natürlich etwas sehr Persönliches, weil ich eine sehr tiefe, sehr einseitige Beziehung zu Oliver Kahn habe.
Lass uns mehr darüber erfahren.
Falls Oliver Kahn zuhören sollte, diese Beziehung muss nicht einseitig bleiben. Ein einziges Mal Schulterklopfen und ich bin stolz auf dich, mein Sohn, sagen und vieles wäre besser in meinem Kopf. Nein, also dieser Post ist natürlich etwas sehr Persönliches, aber das wird ein Computer, glaube ich, auf absehbare Zeit nicht nachahmen. Aber ich glaube, dass es halt ein Werkzeug ist und dass dieses Werkzeug, so wie die meisten anderen Werkzeuge, das Potenzial hat, ein bisschen Arbeit abzunehmen. Mhm. Und ich finde, wenn man von gesellschaftlichem Fortschritt redet, dann ist so die Reduktion der Arbeitsstunden, dieser Zeit, die man in Unfreiheit verbringt, das ist eigentlich eine Utopie und ein gutes Ziel. Und ein Fortschritt, sei es der Fortschritt von 120-Stunden-Woche Manchester-Kapitalismus zu jetzt einer geregelten 40-Stunden-Woche, das ist ja ein unbestreitbarer Fortschritt. Und jede Automatisierung und jede Technik, die uns Arbeitsstunden abnimmt, ist erstmal was Gutes. Natürlich wird es nicht so funktionieren, dass man dann sagt, ach du, die letzte E-Mail kann ChatGPT schreiben, du kannst jetzt schon mal ein bisschen früher heim. So wird es leider nicht funktionieren.
Ja, ich hab auch gerade erzählt, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, also wir haben das mal ausprobiert bei Radio 1, ne? Also die Moderation von der KI schreiben zu lassen von ChatGPT, und das war total okay, aber eher so, wie im Privatfernsehen moderiert wird. Ne? Also wirklich, wo Moderationsmaschinen, sage ich jetzt, Entschuldigung, Kollegen, aber es ist so, die nach Schema F moderieren, ohne irgendwie eine Persönlichkeit zu haben. Aber das kann sich ja möglicherweise auch ändern, wenn je mehr man sie füttert mit Persönlichkeit, das dann auch zugeschnitten auf, ne?
Also das ich habe davon technisch...
Ach, lass es liegen.
Die Maschinenrevolution hat begonnen.
Ja, genau.
Also ich habe davon technisch zu wenig Ahnung, muss ich ehrlich sagen, um da eine Zukunftsprognose abzugeben. Aber ich weiß, dass so die unliebsamen Stellen eines Autoren und Autorinnenjobs von ChatGPT gemeistert werden können. So Sachen wie, jetzt brauche ich eine Übergabe zur Wetteranmoderation. Good Lord, das ist das Schlimmste, sowas zu schreiben. Und wenn das ein Computer macht, dann ist das was Schönes. Dann kann ich nämlich meine Arbeitszeit darauf fokussieren, die Dinge zu schreiben, die tatsächlich mich selbst begeistern und die auch so im Kopf bleiben. Es wird ja wahrscheinlich kein Pulitzer-Preis und kein Grimme-Preis für eine Übergabe zur Wetteranmoderation geben.
Man weiß es nicht, aber vermutlich nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Nee, genau. Nun ist die Überschrift dieses Thementags bzw. des Gesprächs, was ihr führt im BE am Sonntag, KI und Demokratie, Demokratie und KI oder wie auch immer, da habe ich auch darüber nachgedacht, was hat das eine mit dem anderen zu tun. Und wenn man aber in die Zeiten jetzt gerade guckt, was gerade passiert mit unserer Demokratie, kommt man natürlich auch auf Gedanken. Was verbindest du mit oder wo stellst du den Zusammenhang her zwischen Demokratie und KI?
Also als Mensch, der wirklich beängstigend viel Zeit im Internet verbringt, war meine erste Verbindung, dass diese Mid-Journey Bild-KI-Ästhetik, also dieser ganz spezielle computergenerierte Look von so gratis KI-Zugängen, das ist etwas, was sich so sehr schnell verbreitet hat im rechten bis rechtsextremen Spektrum. Also rechts bis rechtsextrem, da ist die erste Konnotation natürlich die CDU und die Werteunion vor allem. Und die hatten vor kurzem einen recht reichweitenstarken Post, in der sie über die Bedeutung der Familie geschrieben haben und dass das der Kern jeder Gesellschaft wäre und die Familie, die sie als Illustrierung dieses Wertes benutzt haben, war halt keine echte Familie, sondern KI generiert. Mhm. Und das ist so ein Bild, das auf im ersten Blick gut aussieht, und auf den zweiten Blick haben die Kinder dann halt komische Hände, und dann ist noch eine halbe Katze irgendwo am Fuß. Und das ist so ein ganz interessantes Familienbild. Und die junge Alternative, das war ein Post, den ich heute gesehen habe, hat darüber geschrieben, dass echte Frauen rechts sind und die Frau auf dem Bild dazu war, aber nicht echt. Und das war meine erste Verbindung zwischen KI und Demokratie, diese Stilkritik, dieses warum sind, genau wie bei Kryptowährungen übrigens auch, gerade so recht radikale, sehr libertäre Kreise unendlich daran interessiert, und warum setzt sich das sofort in diese Richtung um? Warum ist das so, dass diese eigentlich ja möglicherweise potenziell nützliche Technologie sofort so vereinnahmt wird?
Ja, aber darin liegt ja eben auch die Gefahr, ne? Und das ist ja, also wenn ich dir so folge, bist du eigentlich noch der Hoffnung, dass KI in unseren Händen, so unsere Hände es gut meinen, mit uns und mit der Welt ein nützliches Tool sind, aber wenn sie in die falschen Hände geraten...
Ja, aber das ist mit jedem Werkzeug, glaube ich, so. Also die Erfindung der Fotografie hat ja das Bildermalen auch nicht abgeschafft. Und so wird KI auch nicht das Schreiben oder die oder ja, das die künstlerische Bearbeitung von Bildern irgendwie abschaffen. Aber es wird ein einfacherer Zugang zum Schreiben und zu diesen Bildgenerierungen zum Beispiel geschaffen.
Ja.
Und manche reden von KI sogar als Demokratisierung der Kreativität, weil jetzt auf einmal jeder Witze schreiben kann und es nicht mehr ein Privileg der gottverdammten Söhne von ZDF-Intendanten, die dann einen Autorenjob bekommen ist.
Nein, also du, keine KI darf jemals und soll jemals deine Arbeit abnehmen, auch nicht die des...
Ich fände das ganz okay.
Naja, ja, aber nein. Wir reden gleich weiter über deine kreativen Prozesse. Also erstmal nochmal der Hinweis, am Sonntag um 17 Uhr bist du im Gespräch mit Theresa Züger, glaube ich, ist es, ne? Medienwissenschaftlerin im Berliner Ensemble. Da können Sie alle hingehen, da gibt es freien Eintritt. Man kann sich einfach übers BE die Karten reservieren lassen und dann kommt man umsonst da rein. Bei uns ist immer noch der Mann, der als Satiriker El Hotzo ist und als Mensch und Schriftsteller Sebastian Hotz.
So ist es.
Genau, du hast gerade ganz interessiert, wir haben ja so ein kleines Bücherregal hier rumstehen und ich glaube, da stand auch mal dein Roman.
Der liegt aber, da, habe ich schon gesehen.
Ach, der liegt da, ja. Okay. Weil der würde hier auch nicht lange stehen bleiben, weil der so erfolgreich war und ist. Und das aus gutem Grund. Du hast also April ist der erschienen.
Am 5. April, ja.
Am 5. April den sehr erfolgreichen und sehr, sehr guten Roman Mindset veröffentlicht. Es ist auch also so eine Art satirischer Gesellschaftsroman, aber auch so eine tragikomische Geschichte eines... Ja, du möchtest mich korrigieren?
Nee, komplett. Ich wollte nur sagen, dass diese beiden Typen definitiv in KI die Grundlage für ihr Business sehen würden.
Ach so, ich dachte, dass du den Roman über die KI hast.
Ja, genau, tatsächlich. Ab der Hälfte.
Ja, genau. Also die beiden, der eine ist ein Erfolgscoach, der andere irgendwie so ein Angestellter, der gerne irgendwie auch mal so auf der Sonnenseite, ne, sein würde und dann die sozialen Medien für sich entdeckt, beziehungsweise dieses Leben möchte er ändern. Das ist jetzt, dieses Buch ist jetzt fast, oder der Roman ist fast ein Jahr in der Welt. Wie ist es dir ergangen? Du warst ja unfassbar viel unterwegs auch, ne?
Ich hatte eine fantastische Zeit, seitdem dieses Buch draußen ist. Ich habe auf so großen Musikfestivals gelesen, was eine komische Erfahrung war. Also das war ein bisschen, manchmal war es wunderschön, weil man so nachmittags, als die Leute noch nicht betrunken waren, gelesen hat und dann hat man so dieses romantische Klacken der Bierdosen gehört. Das hatte irgendwie so eine schöne Soundkulisse. Einmal habe ich um 21 Uhr abends parallel zum Main Act gelesen und habe dann so innerhalb von wenigen Minuten den Platz, der wirklich voll war am Anfang, so leer gelesen. Und ich habe nicht realisiert, dass das möglicherweise daran liegt, dass der Hauptact gerade parallel spielt und habe gedacht, dass das an dem Buch, an mir, an meiner Person liegt, dass jetzt hier ein Mensch nach dem anderen geht und am Anfang waren es vielleicht 1000 Leute vor mir und am Ende waren es, ich sag mal, 100. Das
war aber
eine komische Erfahrung. Ansonsten war es wirklich toll. Die Lesetour war super. Ich hatte nur eine ausnehmend gute Zeit.
Ja, ich habe so gedacht, also du, jemand, der, wie du gesagt hast, also eigentlich im Internet zu Hause ist, hast du jetzt nicht gesagt, das ist jetzt meine Interpretation, damit arbeitest und im Prinzip ja in verschlossenen Räumen mehr oder weniger ne, und plötzlich in dieser Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu gehen, die dir sonst nur im Internet folgt, das muss ja auch eine surreale Erfahrung gewesen sein, zumindest am Anfang, oder?
Also am Anfang hat das natürlich auch, da hatte ich sehr viel Angst vor dem Scheitern, aber ich glaube, das ist eine gute Motivation für alles. Und ich hatte nach den ersten 2, 3, 4 Auftritten weniger Angst. Und irgendwann mal habe ich auch verstanden, ja, die Leute gehen da freiwillig hin. Niemand zwingt sie dazu, den Abend mit mir zu verbringen. Und sie sind ja selbst schuld, wenn sie einen schlechten Abend haben.
Ja.
Also nach 20 Euro ausgeben und dann noch eine schlechte Zeit haben, das ist ja dann die Schuld der Konsumierenden.
Ja. Also wie ist das eigentlich gewesen, das Buch zu schreiben? Ist das eine, dann damit in die Welt zu gehen und auch Reflexion zu bekommen? Also Leute, die mit dir reden, sich vielleicht auch irgendwie wiederfinden in der einen oder anderen Geschichte. Also deinen Horizont, also den Leuten den Horizont anderer zu erweitern, ist das eine. Erweitert das auch deinen Horizont? Also hast du auch über dich oder über das Schreiben dieses Buches etwas erfahren, was du vorher nicht wusstest?
Ich habe sehr viel damit gehadert, dass es keinen so einen Industrie- und Handelskammerabschluss als Autor gibt. Also, dass mir keiner einen Satirefach wird oder so aushändigt. Und dann hat man immer so den Eindruck, dass man diesen Job, den man gerade macht und den man auch wirklich liebt, und das ist ganz, ganz schrecklich, wenn man seine Arbeit liebt, weil dann möchte man keine Freizeit mehr haben. Aber ich hatte dieses große Glück, dass mir dieser Job beschert worden ist. Ich hatte immer den Eindruck, dass ich dem vielleicht nicht genüge, aber ich glaube, so mittlerweile gibt es so eine Spiegel-Bestsellerliste, auf der ich mal war, und ja, das ist so der Autorenfachwirt, glaube ich. Und dann kann man das so ein bisschen, hat man so ein bisschen Beweis, dass man das okay macht, was man macht.
Ja, genau. Also du hast, glaube ich, an irgendeiner Stelle auch mal gesagt, dass du so unter diesem Hochstapler-Syndrom ein bisschen leidest, ne? Dass man irgendwie sagt, ja, irgendwann könnte man auffliegen, weil die Leute erkennen, dass der hat es doch gar nicht drauf, ist im Blender oder so. Was du ja nicht bist. Also das ist ja nun mal auch ohne Diplom.
Ich glaube, in jeder Comedy-Person steckt ein Hochstapler, und ansonsten wäre es auch nicht lustig. Also es ist ja schon sowas unglaublich Arrogantes, dass man sich so selbst sagt, ja, ich gehe jetzt 2 Stunden auf die Bühne und die Leute hören nur mir zu. Das ist ja wirklich so Egozentrik in Reinform.
Also, aber ich glaube, sowas gibt es, ne? Es gibt,
ja, das mache ich ja.
Das ja, ja, aber das gibt, aber du stellst es ja gleichzeitig in Frage. Also du machst es.
Ja, aber vielleicht stelle ich es in Frage, damit ich sympathischer wirke, damit die Tickets
laufen. Okay, so einer bist du. Okay, mir würden jetzt irgendwie sofort Leute einfallen, sagen, die meinen das wirklich ernst. Ich meine, es ist auch ernst, aber du machst, okay, vielleicht auch ein Spiel. Dann aber, lass uns noch mal reden, also das eine ist das Schreiben, schreibst du weiter? Also machst du, bist du ja am, ja?
Ja, ich schreibe weiter an Dingen und habe auch weiterhin viele Gelegenheiten, vor meinem Computer zu sitzen und die Tabs zu wechseln.
An Dingen, heißt das auch vielleicht an einem weiteren Roman oder so?
Ja, also das würde ich gerne machen, und ich schreibe bei so kleineren Projekten mit, aber im Moment kann ich auch sehr viel so ein bisschen Urlaub machen und mir ganz viel Zeit für so ganz profane Alltagssachen geben und so 2 Stunden zum nächsten Kaufland laufen. Das finde ich gerade sehr schön.
Von deinem Wohnort brauchst du 2 Stunden bis zum Nächsten. Wohnst du irgendwie in Mecklenburg?
Ja, ich wohne in Mecklenburg tatsächlich. Nee, ich nutze mir dann so eine andere Kaufland-Filiale als,
ach so, okay,
normale, dann als kleiner Ausflug.
Ah, verstehe. Und du fotografierst dabei Hunde unter anderem?
Ich fotografiere Hunde, oder manchmal kommt auch ein neues Obst in die Supermärkte dieser, ja, Welt. Freue ich mich immer drüber.
Ja. Das ist super. Also es gibt viel zu entdecken, ja, auch auf deinem Account, auf deinem Insta-Account und auf deinem. Bist du mal bei Twitter eigentlich?
Oder wie das, ja, jetzt ich heißt? Ja, ich werde diese Plattform bis ins Ende. Wie der Kapitän auf einem untergehenden Schiff werde ich da bleiben.
Du bist das. Okay, alles klar. Dann gibt es, kann man dich morgen Abend hören. Es gibt nämlich eine ganz fantastische Idee, die morgen zu sehen ist im ZDF, und zwar das Grundgesetz der Tiere. Das ist ein Zeichentrickfilm, ein Animationsfilm, mhm, von Jan Böhmermann und Miguel Robitzky. Letzterer hatte die Idee dafür und hat es umgesetzt.
Ich glaube, ich kann da nichts Richtiges sagen, wer die Idee hatte.
Oder egal, also irgendwie hat Jan Böhmermann das irgendwie so, genau, angekündigt.
Miguel hat es federführend auf jeden Fall alles gestaltet und geschrieben, und bin wirklich sehr froh für ihn und auch für dieses Format, dass das so entstanden ist und dass es jetzt wirklich passiert.
Was ist denn das für eine Geschichte? Also das Grundgesetz der Tiere heißt der Film?
Also ich war überhaupt nicht beteiligt an der ganzen Sache und stelle jetzt mit großer Freude Miguels Projekt vor. Aber die Idee ist, dass nicht die Menschen das Grundgesetz geschrieben haben in diesem Naturkundemuseum in Bonn, sondern die dort lebenden, ausgestopften Tiere. Und ich hatte die große Ehre, so einen Nager zu sprechen.
Gundi.
Namens Gundi, genau. Und Gundi ist auch die Tierart. Also es ist, hat nicht mal einen eigenen Vornamen bekommen. Und er wird immer so ein bisschen von der Gruppe ignoriert, und seine Vorschläge gehen nicht in das Grundgesetz ein. Und Gundi hat ein paar, man könnte sagen, radikale Ideen fürs Grundgesetz, von denen manche bestimmt froh sind, dass sie nicht aufgenommen worden sind. Ich persönlich bedauere es ein bisschen, aber ich darf so der Comic Relief der ganzen Sache sein. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht.
Okay, wie sich das dann anhört, beziehungsweise du bist
die Stimme von... Ich habe mir den Characters blöd jetzt fürs Radiopublikum, aber ich habe mir den leider tätowieren müssen. Von
wirklich?
Ja. Also
ist falls ja süß. Ja, auf seiner Wade ist er tätowiert, Gundi forever. Er Hotzo forever. Vielen Dank, dass du bei uns warst, und
Dankeschön.
Gehen Sie ins Berliner Ensemble, wie
genau,
gesagt, am Sonntag, 17 Uhr.
Sonntag, 17 Uhr. Und schaut Fernsehen, allgemein, irgendwas.
Egal was. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank, dass
Sebastian
ich hier sein durfte.
Sebastian Hotz. Ey, Hotz.
Schönen Tag.
Danke dir. Ciao.